Das Buch ist bereits 2005 erschienen, jetzt in der Restauflage zur Verfügung. Das heißt, man kann es bei euch noch bestellen. Ja. Was war denn damals der Anlass, vor 4 Jahren für euch, überhaupt so ein Buch rauszubringen?
Es gab 2005 ein großes Festival, Heimat Moderne hieß das, was 5 verschiedene Gruppen und Institutionen der Stadt gemeinsam organisiert haben. Und in diesem Rahmen haben wir, das waren mehrere frei arbeitende Architekten, Künstler, eine Gruppe gehabt, die hieß General Panel. Und wir haben uns mit verschiedenen Dingen beschäftigt, unter anderem eben mit Emanzipations- und Protestbewegung in der Moderne. Also das, was man Straßenpolitik auch nennen könnte. Und für uns war interessant sozusagen eine kleine Publikation zu haben, die in gedrängter Form exemplarisch Beispiele für Protesthandlungen in Leipzig vorstellt. Das setzt ein 1848 mit der Märzrevolution in Leipzig und geht bis, glaube ich, das letzte ist dann 2004, 2005. Also eine ganze Anzahl von, was uns interessiert hat, war wirklich unterschiedliche Formen auch des Protest und der Selbstorganisation in dieser Stadt auch vorzustellen.
Nun habt ihr dabei aus meiner Sicht eine relativ besondere Form gewählt. Ihr habt nämlich immer wieder auf Karten zurückgegriffen. Inwieweit lassen sich denn solche Protestmomente mit Karten einfacher oder wo vielleicht auch schwerer zeigen?
Ja, die Karte ist ein Element, was uns in dem Buch interessiert hat, war ein experimenteller Umgang mit Karten. Also uns hat die Karte interessiert als ein Medium, mit dem man Wissen über einen Raum visualisieren kann und dadurch auch zugänglich machen. Und es gibt in dem Buch mehrere aufklappbare Karten und jede dieser Karten versucht auf eine je eigene Form visuell darzustellen, wie Protest und Stadtraum miteinander verbunden sind. Da gibt es zum Beispiel eine Karte, die 1989 zeigt, die Demonstration am Ring, wo wir kartiert haben, wie in den einzelnen Phasen der Montagsdemos, also im Oktober, November bis Januar, März, unterschiedliche Slogans skandiert wurden am Ring. Also um zu zeigen, wie einfach auch so ein etwas, was man heute sozusagen als Montagsdemo, als eine Institution des Protestes auch eher im Kopf hat, selbst einen Prozess darstellte, wie sich innerhalb von wenigen Wochen auch die Forderungen, die da gestellt wurden, verändert haben. Und das ist sozusagen dann in einer Karte gezeigt, wo der Ring zu sehen ist und wo dann darüber gelegt verschiedene Losungen, Slogans, die gerufen wurden, mit diesem Stadtraum verbunden wurden.
Wenn ich mich oder meine Auseinandersetzung mit Karten beginnt, glaube ich, wie für ganz viele Menschen erstmal so ein Geografieunterricht, also dem Moment, Lehrer sagt, wo liegt die Stadt. Und da ist mein Gefühl eigentlich, bis ich das Buch gelesen habe tatsächlich, gewesen, dass das immer was sehr Objektives meint, der Umgang mit Karten. Inwieweit versucht ihr denn diesen Moment, von dass da etwas Objektives abgebildet wird, Realität, Stadt liegt da zum Beispiel oder das Land liegt dort, ein bisschen entgegenzuwirken. Ist das ein Ansatz von euch gewesen?
Das ist ein Ansatz, den wir uns nicht ausgedacht haben, sondern der seit einigen Jahren in einer Beschäftigung mit Urbanismus, mit Stadt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es gibt seit den 70er Jahren eine sehr starke Kritik am Medium der Karte, weil eine Karte nicht, wie man vielleicht am Anfang der Moderne noch gedacht hat, ein objektives Mittel ist, um einen Raum zu zeigen, sondern immer auch eine Konstruktion des Raums darstellt. Also ein Raum wird durch eine Karte, auch ein bestimmtes Verständnis von Raum wird durch eine Karte visualisiert. Also das simpelste Beispiel ist, wenn wir einen Atlas aufschlagen, ist in der Regel Europa in der Mitte. Wenn man jetzt in China oder in Amerika einen Atlas aufschlägt, ist die Welt ganz anders zentriert auch. Und Karten sind in dem Sinne immer auch Konstruktionen von Raum. Und es gibt seit dem Surrealismus eigentlich eine Kritik an der Praxis des Kartierens. Und es gab in den letzten Jahren zum Beispiel durch eine Zeitschrift wie An Architektur in Berlin ein Versuch, Karten selbst als ein Instrument von Intervention, von Wissensvermittlung auch zu nutzen und sozusagen mit dem Medium der Karte zu spielen und mit dem Medium der Karte auch visuell ein Wissen über einen städtischen Raum zu vermitteln, auf eine sehr schnelle Form auch, schneller als der Text es kann. Und bei uns in dem Buch ist es eigentlich eine Mischung aus Karten und Texten.
Das folgt ein bisschen eigentlich auch dem Ansatz von historischen Atlanten, ne? Also die sind ja, das eine ist ja dieses ganz normale geografische Kartenwerk, also sprich geologisch, physisch, weiß der Teufel was für eine Karte, und der Rest sind dann eher Karten, die anderen Themen, aber sich immer mit Raumbezug abspielen. Jetzt, weil du das gerade so schön erklärt hast, was so die Ansätze sind, Bewegungen im Raum abzubilden, nehmen wir doch das von dir auch angesprochene Beispiel mit den Montagsdemonstrationen am Ring. Der zeitliche Verlauf lässt sich ja da genauso gut darstellen, indem man einfach von 1989 Herbst bis Frühjahr 1990 eine Liste aufmacht. Ja, dann würde man ja auch wissen, wie sich das verändert hat. Was ist das Spezifische gerade an der Karte, warum ihr darauf gekommen seid, zu sagen, hier, nee, es gibt eine ganz wichtige, hervorhebenswerte räumliche Komponente, die sich eben in der Karte abbilden lässt?
Ich würde es so sagen, ein wichtiges Interesse von unserem gesamten Projekt war, darüber nachzudenken, wie man sich städtischen Raum aneignen kann, wie man mit städtischem Raum umgehen kann, wie man sozusagen selbst auch die Stadt sein kann. Und das eben auch vom Hintergrund, dass gerade in der Innenstadt immer mehr ein Stadtmarketing versucht hat, städtischen Raum auch zu definieren, festzumachen. Das ging damals sehr stark auch um die Frage, wie Architekturen der Moderne noch ihren Platz in Leipzig haben. Das geht heute aber auch, wie zum Beispiel ein Ereignis wie die Montagsdemo inzwischen zu einem wichtigen Aspekt des Stadtmarketings geworden ist, wo es aber auch von seiner Bedeutung völlig entleert wird. Dass jemand wie der Oberbürgermeister eben sich hinstellt und auch mit diesem Ereignis wirbt und gleichzeitig eben auch am Flughafen mit den Landungen, Zwischenlandungen amerikanischen Militärs Völkerrecht bricht. Das ist etwas, was für mich nicht zusammengeht und wo ich denke, dass es eben auch eine Frage ist, wie kann man sich so ein Ereignis wie diese Demonstration, Protesthandlung eben auch aneignen. Und da spielt eben eine große Rolle, wie man das auch mit städtischem Raum verbindet. Weil das letztendlich auch dazu beitragen kann, dass man ein Selbstbewusstsein als Stadtbewohner entwickelt. Dass man sich sozusagen als Individuum mit dem Raum auch in Beziehung setzt. Und darum geht es sozusagen in jeder dieser Karten. Neben dem Aspekt, dass man dadurch auch Wissen über einen bestimmten Raum, Tiefenwissen, Geschichtswissen, sehr leicht zugänglich auch haben kann.
Also es führt das aus, dass eben 89 da als identitätsstiftender Moment dient und institutionalisiert wird. Du hast es eben relativ negativ konnotiert gesagt, wenn zum Beispiel der Bürgermeister sich jetzt hinstellt und sich darauf beruft. Nun gibt es ja auch noch andere Beispiele. Also ihr habtet auch relativ viel Bezug auf Konnewitz, auf Hausbesitzer-Szene, Besetzer-Szene. Inwieweit war denn die Auswahl, die ihr getroffen habt für das, was ihr da porträtieren wollt, auch durch die Karten, was war ausschlaggebend für die Auswahl? Weil es gab ja vermutlich auch noch mehr Proteste, als in das Buch passen. Also was war der Moment zu sagen, zum Beispiel 1995, Hausbesetzer-Tage hieß das damals, glaube ich, ist jetzt uns wichtig, das muss hier rein, auch mit möglicherweise der gleichen Seitenanzahl wie die Demonstrationen 6 Jahre zuvor. Was war da der Grund, das reinzunehmen und anderes nicht?
Na, was wichtig war, was uns wichtig war, in den Beispielen, die wir sozusagen auch immer als exemplarisch gezeigt haben, benannt haben, eine Vielfalt an Protestformen abzubilden. Also wir haben geschaut, das ist in der Gegenwart ist es sozusagen naturgemäß am schwersten, eine Auswahl zu treffen, weil einfach die Anzahl der Beispiele, die einem selbst auch teilweise aus eigenen Erleben bekannt sind, viel größer sind als Dinge, die 50 oder 100 Jahre zurückliegen, wo es viel einfacher ist, dann eine eine Auswahl zu treffen. Wir haben zum Beispiel auch aus den 30er Jahren ein Beispiel, wo das Gewandhausorchester, nachdem das Mendelssohn-Denkmal von dem Gewandhaus abgerissen wurde, ein Konzert erst ganz absagen wollte und dann in Straßenkleidung spielt, um zu protestieren gegen diesen Abriss dieses Denkmals. Und das sind sozusagen ganz verschiedene Beispiele, manchmal kleine Gesten, manchmal Protest, der auf der Straße eben auch Raum gegriffen hat. Und ja, was wichtig war, war die Vielfalt von Protestmöglichkeiten auch in diesem Buch zu kartieren, in gewisser Weise.
Jetzt habt ihr noch ein Beispiel gefunden, wo mich auch tatsächlich mal interessieren würde, weil, also jetzt ist natürlich, das ist Fotos ansehen im Radio, ist eine große Herausforderung und Bilder eben auch und Karten selbstverständlich am Ende auch. Es gibt eine Karte, die heißt zum Schlacht auf dem Leuschnerplatz, 31.10.1965. Was ich weiß war, dass es irgendwann mal so eine Demonstration durch Leipzig gab von Rock'n'Roll-Fans oder so, ne? Das müsste das sich darauf beziehen. Von der Schlacht habe ich noch nichts gehört. Wie seid ihr an solche Informationen gekommen? Also ist das nicht schwierig, dann so einer Stilisierung von Momenten auch aufzulaufen? Also so vielleicht dann doch etwas aufgebauschter präsentiert zu bekommen und vielleicht weiter zu präsentieren als so ein ganz winziger Moment, der so wichtig nicht war? Also was so ein bisschen anknüpft, bei welcher Auswahl wurde getroffen?
Wie ist die Recherche passiert? Die Recherche ist zum einen über Augenzeugen, also dass wir versucht haben, Leute, die an bestimmten Ereignissen dabei waren, zu befragen, indem wir ja eigentlich sehr wissenschaftlich auch versucht haben, alles, was an Literatur zu bestimmten Ereignissen vorhanden war, zusammenzutragen. Also beim Kapp-Putsch zum Beispiel habe ich dann die Leipziger Volkszeitung aus diesen Tagen gelesen, die absolut spannend ist, weil sie eigentlich mitberichtet, wie sich die Verläufe zwischen Arbeitern und Putschisten in der Stadt eigentlich fast stündlich verändert haben. Ja, also das ist sozusagen da, wo es möglich war, auf Augenzeugen noch zurückzugreifen, haben wir versucht, das als auch orales Wissen in Anspruch zu nehmen und ansonsten sehr viel gelesen auch und zusammengetragen aus unterschiedlichsten Quellen.
Jetzt an dieser Schlacht anknüpfen vielleicht nochmal, da sind, man muss sich das vorstellen, es ist sozusagen stilisiert, das Bild von Leipzig so in den Grundzügen und jetzt laufen da im Grunde genommen, so wie ich das jetzt gesehen habe, Bandnamen quer über dieses Leipzig. Kannst du mir mal bei der Interpretation ein wenig helfen? Was sagt das? Also was meint das konkret?
Es sind die Gruppen, die Bands, um die es damals auch ging. Also es ist diese Beat-Demonstration oder Schlacht auf dem Leuschnerplatz, die bei Erich Löst auch beschrieben wird, ist ein Ereignis gewesen, was 1965 im Zusammenhang auch mit dem, was auf dem 11. Plenum an kultureller Zurechtweisung passiert ist, einerseits eben im Bereich des Films, aber sehr stark eben auch im Bereich der Jugendkultur, wo man versucht hat, auch mit dieser sehr rigiden Art und Weise, wie diese Zusammenkunft, die es ja erstmal war, dass Jugendliche auf dem Leuschnerplatz rumgestanden haben, mit ziemlich starker Polizeigewalt eigentlich auch zu einem Ereignis zu stilisieren. Also es ist ein Ereignis, was auf der einen Seite auf jeden Fall damals schon von Seiten des Staates groß gemacht wurde, um sozusagen eine Art Exempel zu schaffen gegen eine bestimmte Art von Musik, gegen eine bestimmte als westlich empfundene Form der Jugendkultur. Und das ist in dieser visuellen Umsetzung in der Karte schließt das ja an Formen ab, die bei den Situationisten, also Guy Debord, eigentlich mit diesen Pfeilen, mit diesen Strömen auch in derselben Zeit entwickelt worden. Also wo die Frage ist, also wie auch der Raum der Stadt eigentlich sozusagen mit dieser, also Schlacht ist natürlich eine Übertreibung, aber eben auch eine Übertreibung, die man in der einen oder anderen Weise strategisch auch einsetzen kann. Also einerseits von Seiten des Staates, der das eben damals auch genommen hat, um einfach ein Gespenst, ein Feindbild auch zu konstruieren, aber natürlich auch von Seiten der Jugendlichen, die das erlebt haben, für die das auch ein großes Ereignis war. Also für die das dann oft eben auch biografisch sehr prägend war, was sie von diesem Staat noch zu halten haben.
Da ich, auch wenn du deinen Mund gerade so schön aufmachst, Alex, weil du was sagen willst, das interessiert mich, weil ich nämlich genau das, was du gerade sagst, der Verweis darauf, dass es eben sozusagen eine Kunstrichtung, Ansätze in einer visuellen Kunst gab, die eben sich in den Karten wiederfinden, die sind vielfältiger in ihrer Gestalt. Also ich gehe mal davon aus, wenn das tatsächlich auch an Kunst angelehnt ist, habt ihr absichtlich geschaut, dass ihr verschiedene Momente von Visualisierung auch umsetzt, oder ist das sozusagen denjenigen, die sich mit dem entsprechenden Umstand beschäftigt haben, überlassen gewesen, was sie sozusagen, auf welche Art und Weise sie das zu einer Karte machen?
Dazu ist vielleicht zu sagen, dass dieses Buch die Arbeit von drei Herausgebern war. Silke Stets, sie ist Soziologin, hat sich sehr viel mit Raumsoziologie beschäftigt, hat letztes Jahr an ihre Doktorarbeit veröffentlicht, die sich Wir sind die Stadt, beschäftigt sich mit der Konstruktion von Stadt durch freie Gruppen, durch Clubs in den letzten 10 Jahren. Reinhard Krehl ist Architekt und Künstler und ich bin Publizist, Autor und Künstler. Und wir haben uns sehr viel ausgetauscht, wie das jeweilige Ereignis kartografiert werden soll. Andererseits haben wir auch versucht, sozusagen jeder in den Themen, die er bearbeitet, auch Autonomie zu bewahren. Also wir haben auch das Vorwort dann ganz bewusst sozusagen nicht als ein Vorwort, sondern als ein Vorwort aus drei Teilen, wo jeder der Herausgeber seine Position auch abhebt von denen der anderen, geschrieben. Und haben, um sozusagen unsere Vorgehensweise bei diesem Buch auch deutlich zu machen, vorn auch einen Text von Kai Vöckler drin, der sich mit der Geschichte der Kartografie beschäftigt, um auch diese Ebene für denjenigen, der das liest, deutlich zu machen. Und eigentlich da sozusagen immer eine Zweigleisigkeit auch in dem Buch zu haben zwischen der möglichst genauen, detaillierten Aufarbeitung von Emanzipationsbewegung, Protestbewegung in einer Stadt, Leipzig, und andererseits eben der Frage, wie eine Karte, wie Kartierung uns helfen kann, das Wissen über einen Raum auch zu vermitteln, weiterzugeben, auch überhaupt sozusagen eine Form darstellt, wie dieses Wissen lesbar wird auch.
Die Publikation umfasst 144 Seiten. Leipzig Protestatlas, Text, Bild, Karte heißt er. Ich habe vorhin gesagt, er ist schon 2005 erschienen und es gibt jetzt so eine Art Restauflage.
400 Exemplare gibt es noch.
400 Exemplare gibt es noch. Das ist natürlich die Frage, die sich da anschließt. Wo kann ich diese denn finden, wenn ich jetzt durch das Gespräch zum Beispiel Interesse daran habe, ein bisschen durch diese 144 Seiten mich durchzublättern?
Also es gibt aktuell in der Paul-Kruner-Straße, hier gleich um die Ecke, im M-Zin ist er zu kaufen. Es gibt, glaube ich, in der Galerie für zeitgenössische Kunst auch einige Exemplare noch. Man kann ihn direkt über unseren kleinen Verlag auch bekommen, Spector Books. Also die Webseite heißt spector@spectormagnet. Und ja, man kann ihn über die General Panel Webseite auch bestellen. Also wenn man Protestatlas Leipzig oder Leipzig Protestatlas eingibt bei Google, dann kommt man auf eine dieser Adressen auch.
Oder bei einer anderen Suchmaschine des geringsten Misstrauens. Jan Wenzel war das hier im Morgenmagazin bei Radio Korax. Leipzig Protestatlas, Text, Bild, Karte.